Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Heute ist Beat Presser mein Gast, weltweit bekannt geworden durch seine Zusammenarbeit mit dem Regisseur Werner Herzog und dem Schauspieler Klaus Kinski. Er ist Fotograf und Filmemacher, Buchautor und Ausstellungskurator. Er ist Schweizer und Kosmopolit, Weltreisender und Lebenskünstler. Beim legendären Film Fitzcarraldo, da war er mit am Set. Herzlich willkommen, Herr Presser.
Guten Morgen.
Was bedeutet die Begegnung mit dem Exzentriker Klaus Kinski für Ihre Karriere als Fotograf?
Ja, ich habe diese Begegnung mit ihm und auch mit dem Werner Herzog sehr geschätzt. Es sind natürlich zwei ganz verschiedene Charaktere. Und der eine, der Klaus Kinski, den ich 1976 kennengelernt habe, der hat sich einfach ausgezeichnet dadurch, dass er seinen Weg geht, und zwar kompromisslos. Das hat mir sehr gefallen. Beim Werner Herzog hingegen auf der anderen Seite ist es jemand, der ist ein Mythenmacher. Der erzählt Ihnen Geschichten so, dass man glaubt, das muss so gewesen sein, aber vielleicht war es gar nicht so. Und diese Kombination zwischen diesen beiden, die hat mein Leben schon sehr geprägt.
Ich habe den Schweizer Fotografen Beat Presser vorgestern im Berliner Willy-Brandt-Haus getroffen. Er war dabei, seine aktuelle Ausstellung wegen Corona früher abzubauen. Und ich wollte sie unbedingt noch mal sehen. Eine Hommage an den neuen deutschen Film. Dazu ist ein sehr schönes Fotobuch entstanden. Und in das hat mir Beat Presser Folgendes als Widmung reingeschrieben. Ich lese das mal vor. 2020, glückliche Zeiten in Sicht, weil Stillstand nach Chaos. Herr Presser, warum ist der durch Corona ausgelöste Stillstand ein Glück?
Ja, ich glaube, auf die Länge gesehen ist das ein Glück für die Menschheit, weil sie sich wieder einmal zurückbesinnen kann und nicht einfach in diesem Trump jetzt.
Sie meinen nicht den Präsidenten. Sinn,
einfach weitergehen würde und immer schneller und ohne Reflexion und immer mehr und immer rücksichtsloser. Und jetzt sind wir auch auf unsere Mitmenschen angewiesen und wir müssen uns auch um sie kümmern. Und wir haben Zeit, zu Hause zu bleiben und uns auf unser Tun ein Augenmerk zu werfen. Und ich glaube, das tut uns allen nur sehr gut.
Das neue Buch, in das Sie mir diese Widmung geschrieben haben, sieht aus wie eine klassische Filmklappe, sehr passend zu dieser Hommage an den neuen deutschen Film. Entstanden sind Porträts von 55 Protagonistinnen des neuen deutschen Films. Volker Schlöndorff nennt sie im Vorwort Professionelle, Dilettanten und Genies. Also ein paar Namen nenne ich: Hanna Schigula, Ulrike Ottinger, Irm Herrmann, Michael Ballhaus, Volker Schlöndorff, Alexander Kluge. Das sind nur 6 von 55, die haben Sie alle besucht, dort, wo Sie leben. Ganz schöner Aufwand.
Ja, das war ein großer Aufwand. Das hat mich bis nach Südamerika gebracht, bis nach Peru. Dort habe ich den Walter Saxer besucht. Der hat ja sehr viel mit Werner Herzog zusammengearbeitet. Der hat ja auch bei Fitzcarraldo mehr oder weniger das Schiff über den Berg gezogen. Und ich bin nach Griechenland, nach Italien, überall in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich. Ich wollte einfach die Leute dort porträtieren, wo sie zu Hause sind. Und je nachdem, es hat ja noch nicht immer geklappt, andere Leute hat man vielleicht an einem anderen Ort getroffen. Zum Beispiel den Alexander Kluge, den habe ich hier in Berlin, nachdem ich ihm 2 Jahre nachgesprungen bin, habe ich ihn dann hier fotografieren können. Und dann nachher in Sils Maria in der Schweiz habe ich ihn interviewen können. Also es war schon ein Mammutwerk, die alle unter ein Dach zu bringen. Es hat ja auch 10 Jahre lang gedauert.
10 Jahre? Das alles, ja. Das sind ja alles Prominente, die wir aus unzähligen Filmen oder Interviews kennen, die wir hier aber in einem einzigen Porträt jetzt nochmal ganz anders wahrnehmen können, sehr intensiv. Was war die Idee, wie Sie die Einzelnen zeigen wollten?
Das hat sich in den meisten Fällen ergeben. Zum Beispiel beim Schlöndorff, beim Volker, da hat er gesagt, komm, wir machen doch das bei mir im Haus. Und er hat gesagt, nein, ich möchte gerne nach Babelsberg mit dir, weil du warst doch mal der Direktor dort. Dann mit Jutta Brückner zum Beispiel habe ich sie getroffen hier in Berlin und da haben wir so besprochen. Und dann sah ich ein Plakat von ihr an der Wand und da ist eine Insel in Griechenland, Astypalea. Und dann habe ich gesagt, du, was ist denn das für eine tolle Insel da? Ja, ja, da habe ich ein Haus. Und da hat sie gesagt, da komme ich doch besuchen, dann machen wir es dort. Also das hat sich alles so...
Dann haben Sie sie beim Schwimmen fotografiert.
Genau, unter anderem. Also es hat sich alles sehr organisch ergeben, das Ganze.
Manche sind inzwischen ja auch gestorben. Bruno Ganz zum Beispiel ist noch dabei. Das sind, glaube ich, die letzten Porträts von ihm. Auf einem steht er am Zürichsee.
Die waren alle am Zürichsee. Ich habe ihn getroffen, lustigerweise, im Auto von Volker Schlöndorff, hinten auf dem Hintersitz. Hat der Volker gesagt, komm, wir fahren wohin, wir holen noch jemand ab. Und da war der Bruno Ganz auf einmal mit dem Auto. Und dann habe ich gesagt, Herr Ganz, ich möchte Sie gerne in diese Geschichte. Und dann hat er gesagt, ja, dann kommen Sie doch in 14 Tagen in die Schweiz. Wobei er natürlich Schweizerisch geredet hat. Also Zürichdeutsch, gell? Und dann, und dann haben wir uns getroffen in Au, das ist dort, wo er wohnte. Und es hat wahnsinnig geregnet. Und dann sind wir den ganzen Tag, also 5-6 Stunden, sind wir da in der Gegend rummarschiert, im Regen und nass und kalt. Und dort habe ich dieses wunderbare eine Bild gemacht, wo er am See steht mit der Hasselblatt. Dann habe ich gesagt, ich muss jetzt auch noch interviewen. Dann hat er gesagt, ja, da gehen wir ins Bahnhofbüffet nach Zürich. Weil ich habe ja sämtliche Leute, die ich ja porträtiert habe, auch noch interviewt. Wir haben ja zwei Bücher gemacht. Das Buch mit der Klappe und das Buch Aufbruch ins Jetzt. Das sind sämtliche Texte, sind dort zu lesen.
Sehr spürbar in diesem Projekt. Das sind alles irgendwie Individualisten. Aber doch gibt es ja auch was Gemeinsames, oder? Wie würden Sie diesen gemeinsamen Geist oder ist es vielleicht eine gemeinsame Haltung beschreiben?
Ja, ich würde sagen, die wollten alle etwas Neues. Die meisten sind ja sowieso Kinder des Krieges, wenn Sie so wollen. Die waren hineingeboren in den Zweiten Weltkrieg oder kurz vorher und waren teilweise auch sehr belastet durch ihr Elternhaus oder durch die Ausrichtung des Elternhauses, in dem der eine oder andere hatte Vater, der sehr spät erst aus der Kriegsgefangenschaft aus Russland zurückkam. Andere haben sehr mit dem ganzen Nazitum sympathisiert und die wollten sich von dem irgendwie frei schaufeln. Das ist, glaube ich, schon eine wichtige Komponente, die da mit einfließt.
Die Berliner Ausstellung, die musste jetzt, wie gesagt, früher abgebrochen werden, aber es bleiben die Bücher. Das mit der Klappe ist gerade bei 2001 erschienen. Was als erstes auffällt, ist, dass Sie die Filmemacherinnen und Schauspieler, die Kameraleute, Produzenten, nicht mit einer signifikanten Beat-Presser-Manier fotografieren, sondern für jede und für jeden eine ganz eigene Bildsprache gefunden haben. Das Projekt spiegelt, Sie haben eben gesagt, waren Sie mit der Hasselblatt unterwegs, im Grunde auch 50 Jahre fotografisches Wissen.
Ja, je länger, je mehr ich da in diese Arbeit mich hinein, in Anführungszeichen, manövriert habe, habe ich dann gedacht, naja, das ist jetzt vielleicht wirklich eine Möglichkeit, dass man ganz viele verschiedene Techniken ausprobiert. Also von der Kamera Obscura bis Mittelformat, mit kleinem Format, mit ganz, ganz kleinen Kameras. Ja, ich habe versucht, die verschiedenen Techniken, die mir persönlich zur Verfügung stehen, auszuprobieren. Weil ich gedacht habe, wenn ich alles mit der gleichen Kamera mache und mit dem gleichen Licht etc., dann wird das nach 10...
Bisschen langweilig.
Nach 10 wird das schon langweilig und so... Das waren immer neue Herausforderungen.
Und auch mit Farbe, weil eigentlich sind Sie ein klassischer Schwarz-Weiß-Fotograf.
Ja, ich habe dann auch mal das erste Mal richtig mit Farbe experimentiert, weil es ist ja heute so, dass man mit der digitalen Fotografie natürlich viel mehr Möglichkeiten hat, auch farbig zu arbeiten. Das war früher in meiner Ausbildung und später auch gar nicht möglich. Das war sehr teuer, die Farbe. Nicht nur das, es war ja auch so, dass man die Farbe nicht selber im eigenen Labor bearbeiten konnte. Höchstens, man war wirklich sehr gut ausgerüstet.
Diese Ausstellung wandert in Teilen zu Edgar Reitz ins Hunsrück. Sie wird nach Basel, auch in Bogotá gezeigt und soll dann nächstes Jahr zurückkommen nach Potsdam, ins Schloss Sacro. Am meisten sticht jetzt hier, finde ich, Bogotá heraus. Warum gibt es da so großes Interesse am neuen deutschen Film?
Ja, das ist ganz komisch. Ich habe ja hier versucht, mit den obersten Instanzen in Deutschland, also mit den Kulturinstitutionen hier Kontakt aufzunehmen und bin überall abgeprallt. Das hat niemanden interessiert. Selbst die Dame, die da die Chefin ist, die hatte kein Interesse gezeigt. Die wollten mich nicht mal treffen.
Was heißt die Dame, die da die Chefin ist?
Die Frau Grütters.
Unsere Kulturstaatsministerin.
Ja, genau. Die hatte kein Interesse an der ganzen Sache. Und das hat mich schon ein bisschen mitgenommen, weil ich gedacht habe, das ist doch ein Stück deutsche Zeitgeschichte und das ist ein Stück deutsche, ganz, ganz wichtige Epoche mit ganz wichtigen Leuten, mit ganz gescheiten Protagonisten jener Zeit. Und ich habe das dann bekommen, diesen Brief, und habe dann das weggetan. Und in dem Moment bekomme ich ein Telefonat. Ich nehme ab, es ist die Botschaft, die Schweizer Botschaft in Bogota am Telefon und sagt, sie würden gerne diese Arbeit übernehmen. Sie hätten die Finanzierung gemacht und sie möchten das gerne im Nationalmuseum und in der Kinemathek sowohl in Bogota als auch in Medellin zeigen. Ja, das hat mich dann schon noch erstaunt, dass die Südamerikaner sich mehr für den deutschen Film interessieren als die oberste Instanz der Kultur in diesem Land.
In dieser Stunde ist der Schweizer Fotograf Beat Presser mein Gast. Seine Foto- und Buchprojekte, die ziehen sich oft über mehrere Jahre hin. Eben haben wir schon gehört, 10 Jahre hat er am neuen deutschen Film gearbeitet. Diese Projekte nehmen in dieser Zeit oft überraschende Wendungen. Wie sind Sie vor 40 Jahren ins Team von Werner Herzogs Fitzcarraldo gekommen?
Ja, 1977 saß ich im Kino in Paris, da hatte ich meine Ausbildung noch und bin zufällig, muss ich sagen, in den Film Aguirre gestolpert. Und dann habe ich die auf der Leinwand gesehen, habe ich gesagt, wow, das ist ja großartig. Mit denen möchte ich gerne mal zusammenarbeiten.
Aguirre, der Zorn Gottes.
Und ein paar Jahre später habe ich eine Zeitung gemacht, The Village Cry.
Eine Fotozeitschrift.
Und hatte das Glück, dass ich eine Reportage über den Klaus Kinski machen konnte in Paris. Dann habe ich den Klaus auf die Titelseite getan von dieser Zeitung. Die war sehr erfolgreich, die hat 10.000 Mal hat die Absatz gefunden. Und wo Fitzcarraldo unterbrochen wurde, im 1981 im Januar, habe ich gewusst, dass einer der Assistenten ausfällt. Und dann habe ich Herzog Film angerufen, habe mich beworben, habe ihn die Zeitung geschickt mit dem Klaus vorne drauf. Und wo sie das gesehen haben, haben sie sich bei mir gemeldet, ich solle nach München kommen. Ich habe mich vorgestellt, bin dann dahin, bin zurückgefahren, Auto verkauft, Wohnung aufgegeben, ins Flugzeug gesessen und 4 Tage später war ich in Peru.
Bei Werner Herzog und Klaus Kinski. Der hat die Hauptrolle gespielt in Fitzcarraldo. Kinski, über ihn haben Sie inzwischen mehrere Bücher realisiert. Was hat Sie persönlich an dieser Person fasziniert?
Er war ein sehr guter Darsteller. Er war sehr diffizil und er war sehr auf den Punkt. Und das hat mir einfach gefallen. Was nicht so gut war, hat ab und zu mal einfach die Regie übernommen von Herzog Filmen. Das war vielleicht nicht so gut.
War es schwierig, ihn zu fotografieren?
Nein, für mich war das nicht sehr schwierig. An einem Film von Klaus gab es normalerweise 60 Fotografien, die er ausgesucht hat. Und er musste ja jedes einzelne Bild, das steht in seinem Vertrag, musste er abzeichnen und sagen, das ist so und so. Jetzt war aber so, dass sie bei meinen Filmen, schon in der ersten Sendung, die zurückkam nach Peru, waren schon 60 endgültige Bilder mit dabei. Das hat dem Klaus natürlich gut gefallen, weil er gedacht hat, da hat er einen Gegenüber, der ihn für die Ewigkeit band. Das hat er irgendwie gewusst.
Und war dann haben wir so.
Ja, es war so.
Als Klaus Kinski 1991 gestorben ist, da wollte alle Welt diese Fotos von Ihnen kaufen, doch Sie haben Nein gesagt.
Ja, ich habe Nein gesagt.
Warum?
Ja, weil da kam halt die Yellow Press und all diese Bilgenhefte da und Zeitungen, die wollten alle die Bilder kaufen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich das alles jetzt verkaufen würde, dann würden diese Bilder an Brisanz verlieren. Und da ich eher so für nachhaltig bin, als irgendwie ganz schnell was zu machen, habe ich ein Jahr ein Bann draufgelegt. Also man konnte bei mir kein einziges Bild kaufen für ein Jahr. Und erst dann habe ich mal hier in Berlin eine Ausstellung gemacht und die wurde dann vom Goethe-Institut übernommen und die wurde dann in über 200 Ausstellungen in über 120 Ländern über fast 20 Jahre lang gezeigt. Es war also ein kluger Entscheid, das so zu machen und nicht umgekehrt.
Was auch Ihren Lebensweg dann ja stark geprägt hat, weil Sie mitgereist sind durch die ganze Welt.
Ja, stimmt.
Daran hingen zum Teil Workshops, die Sie gemacht haben mit Fotografen für das Goethe-Institut bis heute.
Ja, das stimmt, das stimmt. Der letzte war, glaube ich, in Thailand.
Kinski ist ein, ja, ich würde eher sagen, lautes Beispiel eines extremen Menschen, auf den Sie sich mit Ihrer Kamera eingelassen haben. Ein anderes Extrem sind stille buddhistische Mönche. Und hier machen wir jetzt einfach mal wie im Film einen Cut und wechseln das Thema. Was war der Auslöser dafür, dass Sie für mehrere Jahre in buddhistischen Klöstern gelebt haben?
Ich bin 1972 nach meiner Schulausbildung, habe ich mir gesagt, ich gehe auf eine Weltreise, habe ich meinen Sack gepackt und bin mit 1000 Schweizer Franken und ohne Kamera bin ich um die Welt gereist. Zuerst durch den Mittleren Osten, durch Afrika, durch Indien, dann nach Südostasien und bin dann auf dem Rückweg von Laos, bin ich schwer verunfallt als Beifahrer in einem Auto, also als Autostopper, wurde dann zuerst in ein Spital gebracht. Das Spital war voll, weil der Vietnamkrieg war am Wüten und es sind ganz viele Kriegsverletzte waren da. Und dann hat man mich dort in ein Kloster gebracht. Und dort hat man mich von meinem Rückenleiden, also ich konnte nicht laufen, nicht mehr, hat man mich kuriert und dann habe ich gesehen, was die Leute da alles machen, diese Mönche. Das war mir natürlich eine völlig fremde Welt, weil ich bin ja hier im Westen groß geworden. Und das habe ich total fasziniert. Da habe ich gesagt, irgendwann in meinem Leben gehe ich zurück und mache eine Geschichte über den Buddhismus. Und dann bin ich 30 Jahre später bin ich wirklich zurück und habe gedacht, ja, in 3 Monaten ist das abgefrühstückt. Ich mache da so eine kleine Geschichte, so, so, so. Da bin ich aber richtig in diesen Sog hinein gefallen, wenn Sie wollen. 5 Jahre lang habe ich mich mit dem beschäftigt und habe auch in 6 verschiedenen Ländern, wo Theravada-Buddhismus herrscht, habe ich mich eingelassen, wenn Sie wollen, und in Klöstern gelebt und habe auch unterrichtet dort, lustigerweise, weil zum Beispiel es gab ein Kloster in Thailand, die haben neue Computer gehabt und die wollten lernen, wie man ihre eigenen Festivals begleitet mit Fotografie und mit Film. Und die wussten überhaupt nicht umgehen mit Photoshop und so. Und dann habe ich die unterrichtet, einmal 1 Stunde am Tag. Und das hat mir natürlich alle Türen geöffnet. Wobei ich muss sagen, niemand in diesem Kloster, waren 200 Mönche, hat auch nur ein Wort Englisch gesprochen. Und ich habe mit meinem gebrochenen Thai, habe ich mich da durchmanövriert.
Daraus entstanden ist unter anderem das Buch Oase der Stille, konsequent in Schwarz-Weiß fotografiert. Was würden Sie sagen nach dieser langen Zeit? Welche Erfahrungen spiegelt dieses Buch und wo hat Sie das Projekt hingebracht als Person?
Ja, das habe ich schon sehr weit gebracht, glaube ich. Ich habe gelernt, alles zu relativieren und ich habe gelernt, die Sachen nicht so ernst zu nehmen und mich auch selber nicht so ernst zu nehmen. Und vor allem hat es mich gelernt, nicht so Vorstellungen, was ich gerne möchte und was ich gerne habe und so, das hat sich völlig abgebaut.
Das bringt man kaum zusammen mit dem Fotografen Beat Presser, der vorher in Paris Modefotografie gemacht hat, der in Bangkok in einer Werbeagentur gearbeitet hat, der in Basel diese Fotozeitschrift herausgegeben hat, der in New York und monatelang auf dem Meer gelebt hat. Was treibt Sie durchs Leben?
Ja, ich glaube, es ist schon die Fotografie. Die Fotografie hat mir diesen Weg erlaubt. Und ich gehe eigentlich den Themen nach, die mir wirklich nahe liegen. Und es ist ja nicht nur so, dass mir dieses Buddhismus jetzt einfach tot aufgegangen ist wegen dem Unfall, sondern ich habe schon als 12-Jähriger habe ich angefangen, Yoga zu machen. Und vorher schon habe ich mich mit der Literatur auseinandergesetzt, schon als 10-, 12-Jähriger, habe ich mich sehr mit Hinduismus und Buddhismus auseinandergesetzt. Also das war schon verankert. Alle die Geschichten, die ich eigentlich gemacht habe, sind eigentlich alles die Umsetzung von Jugendträumen.
Der Fotograf Beat Presser, das haben wir schon gehört, hier im Deutschlandfunk Kultur, arbeitet meist an Langzeitprojekten. Warum hat es Sie für mehrere Jahre nach Madagaskar in den Indischen Ozean verschlagen?
Ja, das ist wieder so eine Jugendgeschichte. Wir hatten einen Atlas zu Hause vom Urgroßvater und da war drauf geschrieben auf der Insel Madagaskar Antananarivo und Tamatav. Das habe ich als Knirps habe ich das gesehen und damals habe ich mich schon entschieden, eines Tages werde ich nach Madagaskar fahren.
Das sind Inselnamen oder was ist das?
Nein, das sind die. Antananarivo ist die Hauptstadt von Madagaskar und Tamatave ist die Hafenstadt.
Okay.
Ja, das hat mich total fasziniert. Und dann hat es auch mal die Gelegenheit gegeben, dass ich einen Film machen konnte dort, der dann mehrfach vom Schweizer Fernsehen ausgestrahlt wurde. Den habe ich produziert, Regie und Kamera gemacht. So ein Zwei-Leute-Projekt. Und dann habe ich mich entschieden, zusammen mit meiner Lebenspartnerin Vera Pechel, dass wir nach Madagaskar fahren. Dann haben wir gesagt, wir fahren 3 Monate nach Madagaskar, machen eine Geschichte dort über verschiedene Bevölkerungsgruppen und dann schauen wir mal. Das ist dann wieder 5 Jahre geworden.
5 Jahre?
5 Jahre, ja. Da haben wir eine Geschichte gemacht über die Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Vom Feuer zur Religion hieß das. Und dann 20, 30 Jahre später, ich wusste natürlich schon um die Tatsache, dass die Leute, die Madagaskar besiedelt haben, dass die aus dem ostasiatischen Raum kamen. Das war aber damals noch nicht so ganz klar. Und dann habe ich mir gesagt, ich will mal schauen, wo gibt es auf der Welt noch Schiffe, die wie damals vor 2000 Jahren, weil dann etwa wurde die Insel besiedelt, da hin und her gefahren sind. Naja, und dann bin ich 6 Monate aufs Meer vor Tansania und habe mir das dort angeschaut. Da gab es dann wieder eine größere Arbeit. Das war dann die Geschichte über die Daus.
Diese Segelschiffe.
Genau.
Mit was für einem Selbstverständnis sind Sie bei so einer Expedition unterwegs? Das ist ja nicht touristisch, Sie sind kein Wissenschaftler und trotzdem erforschen Sie was.
Ja, also ich bin natürlich sehr gut dokumentiert, das heißt, ich lese sehr viel. Und dann bin ich dann getrieben von der Ungewissheit und von dem Abenteuer, weil es ist ja so eine Geschichte, ist natürlich viel, viel gefährlicher, als zum Beispiel einen Fitzcarraldo zu machen. Wenn man alleine so loszieht und die Sprache nicht spricht und mit Leuten in Kontakt kommt, die man nicht kennt, das ist dann wirklich gefährlich.
Und das war auch politisch eine gefährliche Situation. Es gab einen Putsch in Madagaskar, gefährliches Terrain, Gewalt, Ausgangssperren.
Ja,
ja. Ausländer wurden alle ausgeflogen zu dieser Zeit.
Ja, ja, nur der Schweizer Botschaft hat gesagt, dass wir diplomatischen Schutz hätten. ja, da wurden wir mehr oder weniger aufgeboten, das Land zu verlassen, weil die haben ja über 6 Wochen haben sie sämtliche Leute ausgeschafft, inklusive die Leute von allen Botschaften. Die einzigen, die blieben, war die Schweizer Botschaft. Und der Botschafter war ein sehr guter Freund von uns. Der hat dann gesagt, ja, wir sollen einfach, es ist ein Problem, die Pörestela, ein Welscher, ja. Der Max Heller, leider inzwischen verstorben. Und der Max hat gesagt, ihr könnt hier bleiben, ich gebe euch diplomatischen Schutz, wenn ihr was braucht, aber geht in den Süden. Im Süden ist es weniger gefährlich. Und wir haben dann die letzte Maschine noch erwischt und sind dann in den Süden geflogen und sind dann 3 Monate mehr oder weniger haben wir dort im Trockenwald haben wir dort überlebt.
Und im Wald?
Ja, mehr oder weniger, was halt am wenigsten gefährlich war. Und haben aber sehr viel gearbeitet dort, muss ich sagen.
Aber woher kommt bei Ihnen diese Haltung, uns wird schon nichts passieren?
Naja, bis jetzt ist ja gut gegangen.
Also ein Grundvertrauen, so ein Urvertrauen.
Ja, ja. Ja, ich glaube, das muss man schon sagen. Wenn man lange unterwegs ist, dann hat man einen 7. Sinn für Situationen, wo man nicht hingehen darf, weil es ist jetzt einfach wahnsinnig gefährlich. Und andere, die vielleicht das gefährlich deklariert sind, dass man da problemlos reingehen kann. Ich glaube, ich habe das ein bisschen in mir, wo ich weiß, was man soll und was man nicht soll.
Aus dem Madagaskar-Projekt sind dann weitere entstanden. Sie haben schon dieses DAO-Projekt genannt, also über die traditionellen Segelschiffe in Indonesien. Tansania waren Sie, glaube ich, auch. Wie viel Zeit Ihres Lebens haben Sie auf dem Meer verbracht?
Ja, schon 3-4 Jahre, würde ich sagen.
Was ist anders beim Leben auf dem Meer?
Ah, die Sterne. Sie werden ganz philosophisch dort, weil sie sehen ja Sachen, die man nie sieht. Sie haben an Land, ist ja alles viel zu viele Lichter. Und auf dem Meer haben sie das ja nicht. Also sie haben einen wunderbaren Firnis, wunderbar, und die Sterne. Und, ja, und dann, sie haben ja auch Wachen. 4 Stunden haben sie Wache, also sind am Steuer. Dann haben sie 4 Stunden Support und dann haben sie 4 Stunden Schlaf. Dann haben sie wieder 4 Stunden. Das ist in diesem Rhythmus, leben sie dann, wenn sie auf einem Segelschiff arbeiten. Und mit, da habe ich ja auch gemacht. Das ist ein faszinierendes Leben, muss ich sagen. Ich wollte das nicht missen.
Nach jahrelangen Reisen und Langzeitaufenthalten rund um den Globus hat der Fotograf Beat Presser dann aber auch ein sehr schönes Projekt in der Schweiz realisieren können. Back to the Roots, könnte man sagen, oder hoch hinaus in die Alpen. Zu großen Teilen wieder allein auf Skiern. Sind Sie so ein guter Skifahrer?
Ja, ja. Ich war ja mal im nordwestschweizerischen Nationalteam.
Ach.
Für 2 Jahre. Ich war ja auch nordwestschweizerischer Meister und Basler Meister in der Abfahrt und im Slalom. Und in der Kombination, also ich bin schon auch heute noch, fahre ich ziemlich gut Ski. Und das hat mir natürlich wahnsinnig geholfen, weil der Verlag hat gesagt, die haben uns eingeladen, die Vera und mich, ein Buch zu machen. Und dann haben sie gesagt, ja, ihr könnt machen, was ihr wollt. Am liebsten wäre uns, wenn ihr etwas macht über die Jugend in dem Wallis oder irgend so. Das habe ich gesagt, das kommt für uns nicht in Frage. Wir machen etwas ganz weit oben, weil je höher, je besser die Schweiz. Dann haben sie da eingewilligt und dann bin ich wirklich 6 Monate lang hauptsächlich Ski, aber wir sind ab und zu auch zu zweit sind wir zu Fuß gegangen, im Sommer dann, sobald der Winter dann aufgehört hat. Und wir hatten ein Wahnsinnsglück, weil wir hatten einen unheimlich kalten Winter. Ich mag mich erinnern, wir haben den Vertrag unterschrieben und ich bin dann gerade am nächsten Tag nach Pontresina und da war im Gletscher war 35 Grad unter Null.
Ui.
Es war also echt kalt.
Da wechseln Sie dann Objektive?
Ja, ja, muss wohl.
In den Alpen haben Sie, wie auch in Madagaskar, mit einer Hasselblatt-Kamera fotografiert. Was ist deren Geheimnis?
Jo, das ist. Die Hasselblatt ist natürlich neben der Leica die beste Kamera, die je gebaut wurde. Das ist eine Kamera, das ist ja alles auf Film. All diese Bücher sind übrigens alle auf Film gemacht. Das ist eine Kamera, die ist 6x6. Und man kann das Magazin wegnehmen, man kann die Optiken wechseln. Der einzige Nachteil, wenn man alles mit dabei hat, dann ist es etwa 35 Kilo Gepäck. Aber damals war ich ja so jung, das war kein Problem.
Das ist noch gar nicht so lange her.
Das stimmt allerdings.
In Ihrem Lebenslauf fällt auf, dass Sie immer wieder sehr gute Kooperationspartner gefunden haben. Das haben wir jetzt schon gehört hier. Das waren aber auch Verleger. Dann die Goethe-Institute, die Schweizer Botschaft. Über die Botschaft haben Sie auch dieses Alpenbuch tatsächlich in die ganze Welt verstreut.
Ja, das war ein lustiger Zufall. Ich hatte eine Ausstellung in Delhi und habe das Buch an die Schweizer Botschaft geschickt, weil Indien ist sehr schwierig mit der Post. Habe ich das geschickt, da hat der Schweizer Botschafter das gesehen. Da hat er sich bei mir gemeldet und hat gesagt, Sie, das müsste jede Schweizer Botschaft auf der Welt, sollte so ein Buch haben. Das ist ja so großartig. Ich habe gesagt, ja, das ist eigentlich auch meine Idee. Aber ich weiß nicht, wie tun. Da hat er gesagt, Sie rufen an, dem Herrn sowieso, im Bundeshaus. Und die werden das schon irgendwie richten. Ich werde da einen Rapport schreiben. Ja, da haben wir das gemacht. Dann sind Vera und ich vorbei und haben das Buch, das ja schon da war, gezeigt auf Deutsch. Und dann haben die gesagt, ja, vielleicht, wir wissen nicht so recht, wir müssen das abklären etc. Dann bin ich nach Indien und habe da 3 Monate unterrichtet, Film und Fotografie, und bin von dort dann nach Südostasien und habe meine Geschichte über den Buddhismus angefangen. Bin dann nochmal zurück nach Delhi, weil ich nochmal einen Vortrag hatte. Und dann habe ich mich mit dem Schweizer Botschafter getroffen. Dann hat der Lorenz gesagt, du, stell dir vor, die haben das akzeptiert. Und dann haben die 6.000 Bücher gekauft und haben das auf Bestellung an sämtliche Schweizer Botschaften auf der Welt wurde dieses Buch ausgeliefert.
Großartig.
Ja, das war wirklich schön.
Ist das Netzwerken Teil Ihres Geschäftsmodells oder ist das einfach Ihr Naturell?
Ja, ich habe natürlich schon dieses in Anführungszeichen Netzwerk gemacht, noch lange bevor es Internet gab oder lange bevor es sogar Computer gab. Zum Beispiel beim Goethe-Institut, das ist ja eine lustige Geschichte. Ich bin bei Goethe vorbeigegangen in München und München hat gesagt, ja, das interessiert uns so, aber wir haben doch kein Geld. Das war die Kinski-Geschichte. Da habe ich gesagt, ja, damals habe ich als Kameramann auf einem indischen Film gearbeitet. Und dann, wo der Film fertig war, habe ich jemanden genommen, der hat sämtliche Goethe-Institute, alle Direktoren angeschrieben auf der ganzen Welt. Und da haben wir eine Postkarte reingetan und haben geschrieben, wir hätten diese Kinski-Geschichte, ob sie keine Lust hätten, das zu übernehmen. Und dann sind wir 3 Monate später wieder zurück nach Europa und damals gab es ja noch Telefonbeantworter. Und da der ganze Telefonbeantworter war voll mit Goethe-Institut München, kommen Sie sofort. Wir haben 80 Anfragen. Also ich habe das schon immer sehr mit sehr viel Spaß gemacht, weil ich immer gedacht habe, ich versuche auch immer wieder mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Weil ich finde, wenn man mal eine Freundschaft gemacht hat, dann sollte man die nicht einfach so wegschieben, sondern man sollte irgendwie versuchen, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben.
Und anscheinend vertrauen Sie auch auf den Zufall. Jedenfalls waren es ja doch sehr, sehr häufig zufällige Bekanntschaften, die zu entscheidenden Wendungen in Ihrem Leben geführt haben.
Ja, da möchte ich vielleicht Hanna Schygula zitieren. Sie sagt nämlich im Interview mit mir, das ist etwas, was dir zufällt, auf der einen Seite, es ist aber etwas anderes, was du eigentlich in deinen Träumen und Vorstellen dir gerne wünschen tust. Und wenn du diesen Gedanken hinaussetzt, dann fällt dir das irgendwie zu, wenn sich die beiden miteinander treffen. Das hat sie mir so erklärt. Ich finde das eine schöne Erklärung.
Wir sind in dieser Stunde mit dem Schweizer Fotografen Beat Presser um die Welt gereist. Ihr nächstes Projekt hat auch was mit Reisenden zu tun. Es soll um Zirkus gehen, wenn Sie demnächst in einen Wohnwagen ziehen.
Nein, das werde ich nicht. Ich bin lieber stationär. Aber das ist wieder ein Kindertraum. Schon ganz, ganz früh haben mich meine Eltern mit in den Zirkus Knie genommen. Und das war natürlich für mich eine absolut faszinierende Welt, was in so einem Zirkus alles passiert und die Leute und dahinter und die Tiere und die Clowns und die Trapeze und das Springen und das und alles. Und schon vor 20 Jahren habe ich angefangen, dieses einfach mitlaufen zu lassen. Ich habe immer wieder, wenn ich irgendwo, unlängst war ich mal in Uruguay, da hatte ich einen Lehrauftrag von der Schweizer Botschaft. Da bin ich rum und habe so Zirkusleute gesehen, ebenso in Kolumbien. Dann war ich in vielen anderen Ländern, in Indien oder in Portugal oder in Frankreich und habe immer wieder Zirkusse zusammengefügt. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, ich möchte noch mal eine Arbeit machen über eine Kunst, die je länger, je mehr verloren geht. Auch zum Beispiel mit dieser ganzen Tierhaltungsgeschichte. Und ich frage mich natürlich sowieso, ist es einem Elefanten nicht viel wöhler, wenn er ein doppeltes Salto auf dem Trapez machen kann, als wenn er irgendwo eingesperrt ist im zoologischen Garten? Und ich finde es schade, dass das jetzt alles verloren geht, leider. Ich möchte dem einfach noch einmal so einen Kranz binden, weil ich finde das eine wunderbare Welt. Und ich habe auch eine Geschichte dahinter, die ich da zusammenspinne. Und das wird eine wunderbare Geschichte von einem kleinen Mädchen, das, mehr will ich gar nicht erzählen.
Beat Presser, herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.